Ja, schön, wenn man das so sagen kann. Alles gebe ich dir jetzt hin. Was gab es in der vergangenen Woche? Was war so los? Was waren Highlights? Eins meiner persönlichen Highlights war der Start mit dieser Truppe hier. Biblischer Unterricht, und das sind noch nicht mal alle. Das macht ja jetzt schon richtig Freude, auch wenn es demnächst erst richtig losgeht. Das war ja jetzt mal nur angewärmt. Ich möchte uns mitnehmen in eine ganz andere Diskussionsgemeinschaft. Jerusalem und Jesus im Gespräch mit seinen härtesten Gegnern. Rabbi haben sie ihn genannt, aber er war gar kein Rabbi. Also streng genommen, er hatte gar keine Ausbildung. Um sich Rabbi nennen zu dürfen, musste man erstmal ein paar Jahre Schüler bei einem Rabbi sein. Und das waren, wie ich gelesen habe, ganz harte Jahre. Und bis man dann mal so weit war, dann musste man erstmal Leute um sich scharen, die einem folgen und auf einen hören. Es gab so viele Prüfungen bis dahin, aber Jesus hatte nichts davon. Er war ja der Sohn des Zimmermanns. Er hatte eine ganz andere Ausbildung, und doch war er der größte Lehrer überhaupt. Naja, und gegen Ende seines Dienstes spitzte sich das immer zu, und Jerusalem war wie so eine Arena. Also vielleicht so ähnlich wie unsere TV-Duells heute mit Werbeplätzen in der besten Sendezeit. Es war nur insofern anders, hier ging es um Leben und Tod. Das war nicht nur ein bisschen Unterhaltung und wir schauen mal, was ist die Wahrheit, vielleicht kommen wir gemeinsam einen Schritt weiter. Menschen wollten Jesus wirklich einfangen und zu Tode bringen. Und sie stellten Fragen, das war damals die übliche Diskussionsform. Einiges davon finden wir in den Evangelien wieder. Hier ist jetzt mal so eine Szene, wo sie ihn gefragt haben, na wie ist denn, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Eine von diesen tricky Fragen, die man nur falsch beantworten kann. Hätte Jesus gesagt, natürlich bezahlen wir die Steuern für den Kaiser, dann wäre er erledigt gewesen. Denn dann wäre er ja auch nur ein ganz schwacher Mensch, der sich der Macht beugt und der sich einfach auch nur anpasst. Obwohl man doch mit dem Gewissen nicht hundertprozentig mit kann. Hätte Jesus aber gesagt, nö, ihr habt recht, das lassen wir mal besser, wir zahlen dem Kaiser keine Steuern mehr, dann hätten sie ihn gleich verhaften können. Sie wollten ihn ja tatsächlich aufs Kreuz legen. Aber Jesus hat stattdessen was ganz Interessantes gemacht. Erstmal gefragt, hat mal einer eine Münze da? Ich habe gerade gar kein Kleingeld, könnt ihr mir mal helfen? Und damit hat er sie eigentlich schon so gut wie überwunden. Denn für einen Juden war das nahezu ekelig, römisches Geld zu haben. Weil das war schon wie eine Teilnahme am Götzendienst. Da war ja ein Bild drauf. Aber dann rücken sie so eine Münze raus und Jesus fragt dann mal ganz lieb, wer ist denn das hier? Wessen Bild ist das denn? Ach, des Kaisers. Dann gebt doch ruhig dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt vor allem Gott, was ihm zukommt. Hat er sich nicht nur einfach aus der Affäre gezogen und den Hals gerettet, sondern ein unumstößliches Wort Gottes gesagt, über das wir bis heute nachdenken. Ja, da gab es so eine ganze Serie von solchen Fragen. Und Jesus hat eine nach der anderen beantwortet. Und dann kam einer mit einem ganz anderen Anliegen. Und davon lesen wir heute mal in Markus 12, ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, was sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Das höchste Gebot, das erste, das wichtigste, was ist das denn? Der Gesetzeslehrer, der da gefragt hat, wollte es sich nicht leicht machen. Und wir stellen heute mal die Frage: Wie liebt man seinen Gott? Mose hat 613 Gebote geliefert. Nur Mose. Streng genommen teilen die sich auf in 365 Verboten und 248 Geboten. Das ist schon eine ganze Menge. Aber als hätte das nicht gereicht, haben die Gelehrten von Jahr zu Jahrzehnt, zu Jahrhundert, zu Jahrtausend immer noch mehr Gebote ergänzt. Damit diese Gebote verstanden und erfüllt und ja nicht übertreten werden konnten, hat man eben noch mehr drüber gehäuft. Also Beispiel: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten, aber der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinen Toren ist. Keine Arbeit tun. Und die haben dann alles haarklein definiert. Was ist denn Arbeit? Was darf ich denn nicht tun? Wie viele Schritte darf ich gehen, bevor das in Arbeit ausartet? Wie oft darf ich mich kämmen und was weiß ich nicht? Tausende Vorschriften. Und irgendwann hat man das auch nicht mehr so unterscheiden können. Was ist jetzt das, was Gott wirklich gesagt hat? Und was haben Menschen da angehängt? Und wie haben Menschen das verstanden und erklärt? Und dann stellt sich natürlich die Frage: Wo ist denn der Fokus? Was hat denn Priorität? Was bitte kommt zuerst? Und dann sagt Jesus: Höre Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Das sagen die sich mindestens 3-mal täglich. Das können die besser auswendig als wir das Vaterunser. Jeden Tag hat man es sich gesagt. Aber was heißt das letztlich wirklich? Gott lieben? Als ich das zum ersten Mal so realisiert habe, dass das auch mir gilt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Da war ich irgendwie beides, erstaunt und erschrocken. Ich meine, einerseits, wie soll ich das denn hinkriegen, mit jeder Faser meines Lebens, mit meinem Innersten Gott zu lieben? Was ist das für ein Anspruch? Aber auf der anderen Seite, ja, was ist das? Da ist ein Gott, der wünscht sich, dass ich ihn liebe. Da ist ein Gott, der mich wirklich liebt und ein Interesse an mir hat. Gott ist Liebe. Was haben wir für einen Gott? Das Universum dient diesem einen. Und alles wird erhalten und getragen von der Macht der Liebe. Und ja, die Liebe, die kommt von Gottes Seite immer zuerst. Natürlich kann unsere menschliche Liebe nur Antwortliebe sein, eine Liebesantwort. Wahrnehmen, was Gott tut, was Gott getan hat und ihm dankbar sein. Es einfach fröhlich annehmen. Aber wie sieht das genau aus? Ein erster Schritt: man liebt seinem Gott mit seinem Wort auf dem Herzen. Denn so geht dieses Höre Israel weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Naja, Herz, das hört sich bei uns nach Schnulze, nach Gefühl an. Wir unterscheiden ja häufig zwischen Herz und Verstand. Aber in der Bibel ist das anders. Der Hebräer denkt mit dem Herzen. Aus Gedanke und Gefühl und Wille wird die Herzensentscheidung. Das ist so die Zentrale, wo unser Wesen sich ausdrückt, wo die Herzenshaltung entsteht, wo deutlich wird, wer bin ich eigentlich und wer bist du? Und auf diesem Herzen, zunächst mal im Denken, da soll das sein, was Gott sagt. Damit fängt die Liebe an. Ich muss das wissen. Ich muss mich damit befassen. Das kostet eine gewisse Energie. Ich muss das bedenken, damit ich es beherzigen kann. Psalm 119 drückt in extrem vielen Versen die Begeisterung darüber aus, was Gott gesagt hat. Und der Psalm könnte auch noch weitergehen. Man könnte auch weiter begeistert sein. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Befasst euch viel mit dem, was Gott geredet hat. Höre Israel, hör genau hin. Was hat er denn wirklich gesagt und was ist sein Anliegen? Gott redet, sonst gäbe es ja gar kein Hören. Wenn Gott nicht geredet hätte, wäre alle Religion vollkommen sinnlos. Und dass wir hier sitzen heute Morgen, Zeitverschwendung. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, oder kam das irgendwie auf, ob ich eigentlich hinter dem stehe, was ich erzähle. Das ist zwar irgendwie wichtig, vor allen Dingen für mich, aber nicht so wichtig. Noch wichtiger ist, Gott hat geredet. Und für uns alle, mich eingeschlossen, gilt, das zu hören und darauf zu hören. Gott hat geredet, nur darum geht hören, aber darum ist Hören auch unerlässlich und unverzichtbar. Das ist darum etwas, was zuerst kommen sollte. Was uns hier beschäftigt, was für uns Mitte ist im evangelischen Gottesdienst, was uns aber auch prägen soll in unserem Alltag. Mit seinem Wort auf dem Herzen können wir Gott lieben und natürlich mit der konkreten Tat. Am Ende zeigt sich dein Herzensanliegen nicht vor allem in deiner Stimmung und in irgendwelchen Gedanken, sondern in dem, was du tust. Unsere Herzen werden offenbar. Das sieht man darin, wo unsere Füße hingehen, was unsere Hände anfassen, was uns komplett beschäftigt. Kinder, lasst uns nicht mit Worten noch mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und in der Wahrheit, sagt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. Jakobus sagt, ohne Werke ist der Glaube tot. Wenn nicht etwas geschieht, wenn was du konkret tust. Der Glaube ist durch die Liebe wirksam und das alleine zählt, sagt der Apostel Paulus. Wir können das Neue Testament rauf und runter blättern, da steht eigentlich immer dasselbe. Die sind sich da ganz einig. Es muss konkret etwas passieren. Wenn unsere Liebe zu Gott sich darauf beschränkt, nichts Böses zu tun, ist sie von einer Bequemlichkeit kaum noch zu unterscheiden. Das hören wir nicht gerne. Wir sind ja schon ganz stolz, wenn wir es schaffen, Fehler zu vermeiden und nichts Schlimmes zu tun und das auch weniger intensiv religiöse Menschen auf dem Schirm haben. Ich habe ja nichts Schlimmes getan. Aber Gott will, dass bei uns etwas geschieht, dass wir etwas konkret tun. Und zwar umfassend. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ja, was heißt das denn? Das, was ich konkret erkannt habe, was mir heute wichtig ist, in einem kleinen Schritt tun. Es kann was ganz einfach sein, was vielleicht unbedeutend ist, aber was ich mit kindlichem Verständnis tue, weil ich weiß, dass Gott es möchte. Vielleicht mache ich seinetwegen meine Hausaufgaben. Vielleicht kann ich bei irgendwelchen Gelegenheiten einfach sagen, das macht mir jetzt hier gerade keinen Spaß, da habe ich gar keine Lust drauf. Aber ich mache das jetzt deinetwegen, Herr. Ich mache das, weil ich überzeugt bin, dass das jetzt hier angebracht ist. Dass das Menschen hilft, dass das dich ehrt und am Ende gut ist. Mit dem ganz konkreten Verhalten. Manchmal tun Menschen sich ja auch schwer. Also, ich kenne das auch unbedingt in jedem Gespräch, dass ich mit irgendjemandem führe, schnell ein paar Bibelverse mit einbauen. Na, nicht nur, dass ich mich freundlich mit jemandem unterhalte, immer gleich ein Traktat in der Tasche, gerade du brauchst Jesus. Und manchmal passt's und manchmal passt das auch irgendwie nicht, oder? Oder Menschen geben sich ganz viel Mühe, bloß keine Fehler zu machen. Ich muss ein Zeugnis sein, ist so die Formulierung. Was sollen die Menschen von mir denken? Und auch das ist manchmal schwierig. Das kann einen sehr einengen und für die anderen mehr so Unverständnis bringen als Erkenntnis. Sei doch einfach die, die du bist. Sei doch der Mensch, der du vor Gott bist. Und dann wird sich das schon zeigen. Auch im Alltäglichen und im Allereinfachsten, dass du Gott liebst. Ich gehöre zu den Sicherheitsmenschen. Zur Sicherheit haben wir keinen Fisch auf dem Auto. Aber ein Bekannter hat mich unlängst ausgetrickst. Das Geburtstagsgeschenk konnte man ja nicht Nein sagen. Gibt er mir doch wahrhaftig eine schwarze Kappe mit weißem Schriftzug, Pastor mit Herz. Wann soll ich die denn aufsetzen? Unlängst habe ich nicht aufgepasst und hatte sie beim Fahrradfahren auf. Lieber nicht, oder? Was, wenn das einer liest und gleichzeitig sieht, wie ich fahre? In deinem ganz normalen Verhalten, mit und ohne Kappe, mit und ohne Fisch, ob im Auto, auf dem Fahrrad, in der Schlange, im Supermarkt oder ja, im Büro, in der Werkstatt, wo immer du unterwegs bist, in deiner Nachbarschaft. Das, was du tust, das Allereinfachste, kannst du mit Gott und für ihn tun. Mit der konkreten Tat. Ich will das hier nicht bis zu Ende ausführen. Schließlich, wie liebt man seinen Gott durch die Liebe zum Nächsten? Bei den vielen konkreten Taten steckt es mit drin. Und am Ende müssen wir es hier nochmal ganz dick unterstreichen. Es ist keine Erfindung von Jesus, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zusammengehören. Das ist keine neuartige Verbindung. Nach dem Motto, also Jesus hat gesehen, das steht hier in der Bibel und steht da und er bringt es jetzt zusammen und dann haben wir die explosive Mischung. Ich will mal nur ein Beispiel nennen von vielen, die man hier bringen könnte. Wir sprechen von den zwei Tafeln des Gesetzes, wo die 10 Gebote drauf standen. Auf der ersten Tafel geht es um die Beziehung zu Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages. Da geht's um die Gemeinschaft mit ihm. Ja, und dann ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden über deinen Nächsten und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Die beiden Tafeln gehören unbedingt zusammen. Und schließlich geht es auch um das Innerste, um das du sollst nicht begehren. Äußerlich merkt man dir vielleicht gar nicht an, dass du ständig auf irgendjemanden neidisch bist, dass du missgünstig bist, weil du jemandem anders etwas nicht gönnst an Gutem, das Gott ihm doch gewährt hat. Es geht bis ins Innerste. Es schließt den Nächsten mit ein und das ist die Liebe zu Gott. Johannes wird später sagen, du kannst Gott gar nicht lieben, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Denn Gott kannst du ja gar nicht sehen. Wie willst du ihn lieben? Darum auch diese Frage. Wie willst du ihn lieben? Wie willst du ihn lieben, den du nicht sehen kannst, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, den du siehst? Und das ist spannend, das dehnt Jesus aus und sagt das wirklich für alle. Das steckt auch schon im Alten Testament drin. Das gilt nämlich auch für deinen Feind. Gott will alle haben und da wird keiner aussortiert. Das höchste Gebot, oder wie liebt man seinen Gott mit seinem Wort auf dem Herzen, mit der konkreten Tat und durch die Liebe zum Nächsten. Wenn das alles schon vorher so feststand, ja, warum musste Jesus dann kommen? Warum gehen wir in so eine Situation rein? Warum war das so unscharf und unklar? Was war denn das Problem? Am Ende dieses Gespräches sagt Jesus ja nicht, richtig Junge, 100 Punkte. Du hast es erfasst. Sondern er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und deswegen ist Jesus gekommen. Denn mit Jesus geht die Liebe Gottes in eine neue Runde. Der alte Bund ist zerbrochen. Und Jesus ist dabei, gerade den neuen aufzurichten. Durch sein Leiden und durch sein Sterben am Kreuz. Durch sein Blut gibt es den neuen Bund. Und darum auch neu die Anfrage für jeden Menschen. Willst du die Liebe Gottes glauben? Willst du sie annehmen? Willst du ihn wieder lieben? Willst du das hier zu deinem höchsten Gebot machen? Alles andere wäre zu wenig. Alles andere ist wirklich Zeitverschwendung. Dafür ist er gekommen und das ist das Neue an dem Ganzen, dass er es uns neu ermöglicht. Es gibt dazu noch viel zu sagen. Das machen wir bei anderer Gelegenheit. Lassen wir das jetzt hier noch einige Augenblicke auf uns wirken und in der Stille bleiben, dann werde ich noch mal ein Gebet sprechen. Wir neigen uns vor unserem Gott.